So, wir waren mitten in Kapitel 6 und da wir einige der entwickelten Konzepte dann gleich brauchen, dachte ich, wir quatschen uns nochmal durch das, was da passiert ist, malen vielleicht ein Bild, erinnern uns nochmal, was da so los war. Und ich meine nicht alles, sondern im Wesentlichen das, was jetzt am Ende passiert ist. Hier ist unser Kammersystem. Wir haben zwei Wurzeln, Alpha und Minus Alpha. Die sind gleich groß, das ist jetzt hier nicht ganz gezeichnerisch, nicht ganz gelungen. Wir haben eine Mauer. Die Mauer besteht aus Kanten, die so sind, dass sie bei der Spiegelung, die zu den Wurzeln gehört, invariant gelassen werden. Die beiden beteiligten Kanten werden vertauscht. Immer wenn wir so eine Situation haben, dann haben wir also Wurzeln, die sich gegenüberliegen, so sagen wir das. Jede der Wurzeln enthält genau die Hälfte der Kammern des Kammernsystems. Wir haben eine Spiegelung, von der alles herkommt. So haben wir ursprünglich auch eine Wurzel definiert. Und wir haben eine Mauer. All das ist immer da, immer gleichzeitig und egal, wo man startet, man kriegt immer diese drei Objekte. Bei den Wurzeln sind sozusagen zwei Objekte, aber die gucke ich mir zusammen an. Und dann haben wir letztes Mal besprochen, was die Faltung ist, die zu dieser ganzen Situation gehört. Die Faltung ist eine Abbildung vom Kammersystem und sich selbst, wobei wir eine Unterscheidung machen, je nachdem, ob die Kammer, auf die ich die Faltung anwende, in Alpha liegt oder in Minus Alpha. Wenn ich in Alpha starte mit meiner Faltung, dann mache ich einfach nichts. Wenn ich in Minus Alpha starte mit meiner Faltung, dann spiegele ich. Sodass also das Bild unter der Faltung genau die Wurzel Alpha ist, auch wirklich genau die Abbildung ist, wenn ich sie im Bildbereich auf Alpha einschränke, surjektiv. Sie ist hochgradig nicht injektiv, man kann auch immer genau sagen, welche zwei Kammern das gleiche Bild haben. Und dann haben wir uns so Kram angeguckt wie, ja, was passiert dann mit Galerien? Ja, die werden halt auch so gefaltet. Und je nachdem, ob man dann Galerien hat zwischen Kammern in der gleichen Wurzel oder in verschiedenen Wurzeln, passiert dann irgendwas. So, da gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail, was wir dann so gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, dass Wurzeln konvex sind. Dazu haben wir das Prinzip, also da haben wir verwendet, dass wenn wir eine minimale Galerie haben innerhalb unseres Kammernsystems, dass wir dann die Mauer gar nicht oder einmal kreuzen, aber nicht öffnen. Dann haben wir das Konzept dieser Wurzeln verwendet, die irgendwas enthalten und irgendwas nicht enthalten, und haben damit gearbeitet. Und insbesondere haben wir dann so Kriterien entwickelt, wie man sehen kann, dass irgendwas auf einer minimalen Galerie liegt, von einer Kammer zu einer anderen. Das war das, wo wir letztes Mal aufgehört haben, das war Satz 6.4. Das war ein, ja, wie ich finde, sehr interessanter Satz. Ich freue mich jedes Mal, weil da so viel passiert, was irgendwie so unverhofft ist. Ne? Man fängt an mit zwei Kammern und mit der Menge aller Wurzeln, die beide Kammern enthalten. Und dann kann man plötzlich was über minimale Galerien aussagen, von der einen Kammer zur anderen. Das alles ist vor Weihnachten passiert. Und jetzt möchte ich mit Satz 6.5 einsteigen und dieser Satz wird uns etwas liefern, das ich gleich auch wieder in einem Bild erkläre zur Motivation, warum wir das tun. Wir haben unsere Voraussetzung wie immer 4-2. Und wenn wir zwischendurch, ich meine, ne, das letzte Mal ist ja eine Weile her, wenn wir zwischendurch irgendwas vergessen haben, so, was war nochmal der Typ einer Galerie, was war nochmal ein Residuum, was war nochmal dies, was war nochmal das, dann wiederholen wir das. Wir haben ja. Dann also bitte rechtzeitig beschweren, wenn ich da zu schnell rübergehe. Wir nehmen uns eine Kammer her und ein Residuum. Wenn ich da jetzt hier einen Typ dazu schreibe, dann liegt es daran, dass wir den nicht brauchen. Aber eigentlich gehört zu einem Residuum immer ein Typ, also eine Teilmenge der Farbenmenge. Und dann ist das eine Zusammenhangskomponente bezüglich Zusammenhang eingeschränkt durch die Farben aus dieser Teilmenge von I. Das schreibe ich jetzt nur nicht hin, weil wir die Farben konkret hier nicht brauchen. Ich behaupte, dass es dann eine eindeutig bestimmte Kammer im Residuum gibt, die möglichst nah an x liegt. Möglichst nah im Sinne von Abstand in unserem Graphen Sigma. In der Und immer dann, wenn ich jetzt bei X starte und in das Residuum R reinlaufen möchte irgendwo hin, dann gibt es eine minimale Galerie durch diese eindeutig bestimmte Kammer Y. Dahin. Je nachdem, was es für ein Residuum ist, sag ich mal, es da oben hin, so ein bisschen wild, man hat keine Ahnung. So. Dann behauptet der Satz, dass wenn ich jetzt gucke, was in diesem Residuum möglichst nah an X ist, und ich mache das jetzt intuitiv, diese Seite ist irgendwie näher dran, klar, ne, das Ding ist sphärisch, vielleicht ist da noch was anderes, ne, aber jetzt hier so, das ist irgendwie näher dran. Ich entschuldige mich bei denen, die nur das Audio hören, und ich will es jetzt gerade gar nicht mehr hören. Ich zappel hier in der Tat rum. So, zum Beispiel sieht das hier so aus, als sei das recht nah an X dran. Also können wir jetzt hier mal gucken, wenn wir uns diese Kammern anschauen, was haben die für Abstände zu X? Diese Abstände sind endlich. Wir können einfach nachgucken, welche Abstände besonders klein sind. Vielleicht finden wir mehrere Kammern mit gleichem, kleinstem Abstand. Könnte ja erstmal sein. Vielleicht ist die hier möglichst nah dran. Und auch wenn es jetzt hier auf dem Bild nicht so aussieht, aber es sind ja Abstände in Graphen, haben wir hier vielleicht noch was. Hier vielleicht noch was und die sind alle gleich nah an X dran. Könnte erstmal sein, ne? Dass man da überall den Abstand, keine Ahnung, 4 hat. Der Satz sagt, nee, es gibt nur eine, die möglichst nah an X dran ist. Das heißt, ich nehme jetzt die wirklich intuitiv am nächsten dran, ist so. Ich stelle mir das vor wie so eine Art Türsteher. Wenn man in das Residuum rein möchte, dann ist eine gute Möglichkeit, da vorbeizulaufen. An dieser Tür stehen kann. So, ist nicht die einzige Möglichkeit, da reinzukommen, aber es ist eine gute Möglichkeit, vor allem dann, wenn es schnell gehen soll, wenn ich also mit einer minimalen Galerie da reinlaufen möchte. Die zweite Aussage ist, wenn ich in das Residuum reinlaufen möchte mit einer minimalen Galerie, dann geht das immer durch diese Türsteherkammer. Interessant ist, also meine Intuition ist immer, es geht nur so, das stimmt nicht, aber es gibt immer eine minimale Galerie durch diese. Und das würde ich dann gleich im Beweis benutzen eigentlich, denke ich. Das ist R. Ich werde mir irgendwas mit möglichst kleinem Abstand hernehmen, zum Beispiel Y. Und dann werde ich hier gleich noch ein bisschen weiter rasseln, aber das kann ich in das Bild reinmachen. Das können wir direkt für den Beweis benutzen. Das Bild. Und wie gehen wir hier jetzt vor? Na, zunächst mal können wir, weil die Abstände alle endlich sind und weil wir die also angucken können und die Zahlen vergleichen können, können wir uns überhaupt irgendwas hernehmen mit kleinstmöglichem Abstand, ohne zu wissen, ob das nur einmal geht, so wie ich gerade das in dem Bild gemalt habe. Auf jeden Fall finden wir erstmal irgend so eine Kammer, die möglichst nah dran ist. Und die nenne ich jetzt einfach Y und bezeichne gleich, dass das wirklich unser Y ist. Und dann möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie man zeigen kann, dass Abstände möglichst klein sind oder dass es eine minimale Galerie mit öffentlichen Eigenschaften gibt. Bei den Abständen ist es ja so, dass man zählt, wie viele Kanten man durchläuft, wenn man dahin geht. Und beim Abstand guckt man, wie lang eine kürzeste Galerie ist. Wenn wir jetzt umgekehrt schauen wollen, ob eine Galerie möglichst kurz ist, also minimal, dann kann man das auch wieder mit Abstand machen, wenn man die vorher schon kennt. Zum Beispiel haben wir in der letzten Vorlesung vor Weihnachten diese Idee benutzt, dass etwas auf einer minimalen Galerie liegt, wenn die Abstände sich, wenn man diese Kammer in der Mitte betrachtet, genau addieren. Wenn ich also von meinetwegen von X zu A laufe, und möchte sehen, ob B auf einer minimalen Galerie von X zu A liegt, dann kann ich das machen, indem ich mir die einzelnen Abstände angucke. Und falls die Abstände von X zu B und B zu A sich genau zum Abstand von X zu A addieren, dann liegt B auf einer minimalen Galerie. Das war so eine Möglichkeit, das zu zeigen. So. Das zur Wiederholung, was wir alles an Instrumenten zur Verfügung haben. Der Rest ergibt sich gleich, wenn wir anfangen. Ich nehme noch eine beliebige Kammer aus dem Residuum her, mit der ich arbeiten möchte. Das ist der Y aus R, so, das ist der Abstand. Ich schreibe das hin in dem Wissen, dass es Möglichkeiten geben könnte für Y, mehrere Möglichkeiten. Ich nehme einfach eine, möglichst klein ist. Und dann die U aus R beliebig. Wir zeigen erst ganz am Ende, dass dieses Y eindeutig bestimmt ist. Erstmal kümmern wir uns darum, dass wir von x zu u laufen könnten mit einer minimalen Galerie, die durch y durchgeht. Das andere, das wird dann ausfallen. So, wir verwenden Wurzeln. Möglichkeit 1. Hier in diesem Satz sind ja noch keine Wurzeln auf der Welt, sondern wir können uns jetzt welche hernehmen und mit denen argumentieren. Möglichkeit 1. Es gibt keine Wurzel, in der x und y gleichzeitig drin liegen. Sowas kann passieren, haben wir schon gesehen in kleinen Beispielen. Können wir auch in der Übung noch darauf eingehen, wenn wir wollen. Das kann also passieren, und wenn das so ist, dann liegt mit Satz 6,4, den ich vorhin wiederholt habe, jede Kammer auf einer minimalen Galerie von x zu u, insbesondere die Kammer y, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, in dem Fall ist nichts zu tun. Ich habe die gegenüberliegende Wurzel minus Alpha, ich habe die Mauer, ich habe die Spiegelung, die dazugehört und ich habe eine Falte. Basteln wir doch mal was mit der Faltung. Ich gucke mal, ob ich das hier in dem Bild jetzt irgendwie noch sinnvoll einbauen kann. Irgendwo ist das U. Na, warum nicht? Sagen wir mal, U ist hier unten. So. Das liegt irgendwie auch in dem Residuum. Sieht erstmal nicht so aus, als hätte man eine minimale Galerie durch Y. Aber das ist ja gerade nicht mein Bier. Und jetzt nehmen wir uns eine Wurzel hier, die X und U enthält. Die male ich jetzt einfach so quer rein. Das ist Alpha, wo der andere Kram ist, wissen wir nicht. Ich male es jetzt erstmal so, dass man sich das X und U dann gemeinsam drin. Und dann habe ich eine gegenüberliegende Wurzel und kann Projektion machen. In dem Bild sieht es jetzt so aus, als würde Y in minus Alpha liegen, das wissen wir in Wirklichkeit nicht. Sei roh die Projektion dazu, Entschuldigung, die Faltung dazu. Dann, naja, x und u liegen in Alpha, das heißt, da passiert bei der Projektion gar nichts. Und das heißt, dass u und das Bild von u unter der Faltung, weil die ja gleich sind, einerseits im Residuum R liegen und andererseits im Bild des Residuums R unter der Faltung. also was wir ja nicht wissen, und das Bild deutet auch nur eine der Möglichkeiten an, ist, wie sich das Residuum in Bezug auf die beiden Wurzeln verhält. So ein Residuum kann komplett in der Wurzel drin liegen oder in der gegenüberliegenden Wurzel oder irgendwie so komisch dazwischen. So haben wir noch nicht genau analysiert, jedenfalls erinnere ich mich nicht, dass wir das gemacht haben. Das ist teilweise auch Gegenstand der Übung. Was wir aber jetzt wissen, ist, dass die Kammer U in R liegt und ihr Bild, was auch U ist, liegt im Bild von R unter der Faltung. Und das heißt, dass diese beiden Objekte schon mal nicht disjunkt sind. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, dass die Faltung Farben erhält. Kanten bleiben erhalten oder sie kollabieren. Kann ja passieren, dass die beiden beteiligten Kammern an einer Kante das gleiche Bild haben. Dann kollabiert die Kante, ansonsten bleibt die erhalten, auch die Farbe bleibt erhalten. Und jetzt kann ich mir also überlegen, dass ich, wenn ich, von welcher Seite möchte ich anfangen, das zu erklären? Ich möchte bei U anfangen zu erklären. U liegt im Residuum R. Ich komme also von U zu jeder Kammer in R mit einer Galerie, die nur Farben benutzt, die zum Residuum R gehören. Einverstanden? Das heißt, ich kann von U loslaufen, irgendwo hin und benutze nur die Farben, sagen wir mal aus J. Ich gebe dem Typ dann gleich diesen Namen. Insbesondere kann ich da zu Y hinlaufen. Und jetzt kommt das zum Tragen, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich so eine Galerie innerhalb des Residuums R jetzt langlaufe, von U zu Y, dann stelle ich mir jetzt die Farben vor, die ich unterwegs ablaufe. So. Jetzt wende ich auf all das, was da passiert, die Faltung an. Und was passiert dann? Na, die Kanten, die ich dabei durchlaufe, bleiben Kanten der gleichen Farbe, wenn ich gefaltet habe, oder sie kollabieren. Es kommen jedenfalls keine anderen Farben dazu. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt bei U losgelaufen bin in Richtung Y, wenn ich jetzt diese Galerie, die ich da lang laufe, mit der Faltung bearbeite, dass dann hinterher, wenn ich überflüssige Sachen gelöscht habe, gegebenenfalls, eine Galerie rauskommt, wo auch wieder die Farben zu der Farbenmenge des Residuums gehören. In anderen Worten, U und Y sind mit den Farben des Residuums R verbunden. Die Bilder unter der Faltung auch. Ob die Galerie die gleiche Länge hat, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall benutzen wir keine anderen Farben. Da wo Farben erhält, die Faltung verträgt sich mit dem Verbundensein innerhalb des Residuums. Also mit Respekt, wie sagt man es auf Deutsch? Mit Bezug auf die Farbenmenge, die zum Residuum gehört. Naja, aber so ein Residuum ist doch eine Zusammenhangskomponente. Das bedeutet, dass alles, wo ich hinlaufen kann mit den Farben, die zum Residuum gehören, in diesem einen Residuum liegen muss. Ich habe ja mit U angefangen und U liegt im Residuum. Rho von U ist dasselbe. Wenn ich jetzt zu Rho von Y laufe und nur Farben des Residuums benutze, bleibe ich die ganze Zeit in R. Rho von Y liegt also in R. mit diesen Y-Lasern ausgewählt haben. Die nächste Frage, die ich vorhin auch schon mal angekratzt hatte, ist die, was eigentlich mit den Wurzeln los ist. Hier im Bild sieht es so aus, als sei Y in minus Alpha. Kann das sein? Schreibt mal angenommen. Y ist in minus Alpha. Wir werden gleich einen Widerspruch bekommen. Das Ziel ist zu zeigen, dass Y in Alpha liegt, dass also mein Bild gar nicht so aussieht, sondern die Wurzel muss Y noch mit umfassen. Wir haben doch, was haben wir? Haben wir noch keine Galerie? Nee, da brauche ich jetzt eine. Ich nehme eine minimale Galerie hier von X zu Y. So, egal. Minimale Galerie von X zu Y in Sigma, also einfach eine auf der ganzen Welt. Ah, Moment. Jetzt liegen X und Y in verschiedenen Wurzeln. Dann wissen wir, dass diese Galerie die Mauer genau einmal kreuzen muss. Ne? Wir wissen ja höchstens einmal bei minimalen Galerien. Das heißt, auch bei verschiedenen Wurzeln kreuzt sie genau einmal. Und was ich da verwendet habe, ist Lemma 5. Die Mauer bezeichne ich jetzt mit M Alpha. Diese ganze Notation hatten wir mal eingeführt, damit wir flexibel sind. Das kreuzt dann in Alpha genau einmal. Und das heißt, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Faltung. So, ich laufe mit einer minimalen Galerie Gamma von x zu y. Wende die Faltung an. Die Faltung macht mit x nichts. Wir wissen, dass das Bild der Faltung, das Bild von y unter der Faltung in R liegt. Und wir wissen auch, dass wenn ich jetzt die Faltung anwende, dass dann, wenn ich hier loslaufe bei Gamma, dass dann jenseits der Mauer, also diesseits der Mauer, also bei Alpha aus dieser Perspektive, gar nichts passiert. Da bleibt einfach erstmal alles gleich. Dann kommt die Mauerkante, die eine, die kollabiert und danach geht es weiter, da wird quasi zurückgeklappt, so irgendwie. Ne? Also, was passiert da mit unserer Galerie? Die wird auf jeden Fall kürzer. Schreibt und eine Galerie bekommen möchte, dann die eine Kammer löschen muss. Bei einem von der Faltung kollabiert, ist der Abstand von x, x ist ja das gleiche wie Rho von x, weil x in Alpha liegt. Jetzt ist der Abstand von x zu Rho von y kleiner als der von x zu y. Aber Rho von y ist im Residuum, das haben wir uns vorher klar gemacht. Und y war so gewählt, dass es im Residuum einen möglichst kleinen Abstand zu x hat. Jetzt haben wir was gefunden mit kleinerem Abstand. Das geht nicht, dann hätten wir das direkt so nehmen können. Und der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass y außerhalb der Wurzel Alpha liegt, also in Minus Alpha. Deswegen klappte das mit der kürzeren Galerie durch das Falten. Also geht es nicht, also ist y in Alpha. Y irgendwie noch mit umfassen. Das muss eher so aussehen. Okay. Was haben wir uns jetzt also klar gemacht? Der erste Fall ist ja schon erledigt. Wir sind im zweiten Fall. Wir haben x, wir haben irgendeine Kammer u aus dem Residuum R und wir haben uns überlegt, immer dann, wenn wir uns eine Wurzel hernehmen, hier hieß sie jetzt Alpha, die x und u enthält, dann enthält sie auch y. Und das Argument war, dass wenn y außerhalb läge, dass man dann durch Faltung einen Widerspruch zur Wahl von y bekommen könnte. Was wir da gemacht haben, hing nicht von der konkreten Wurzel Alpha ab, sondern wir haben einfach irgendeine hergenommen, die x Jungs und du enthält. Fazit des Ganzen. Wenn ich mit X und U starte und mit einer Wurzel, die X und U enthält, dann enthält diese Wurzel auch Y. Ah, Moment. Da gab es doch so einen Satz.
Ich muss nur die richtige Nummer sagen. Satz 6, 4.
Wenn ich in jeder Wurzel liege, die X und U enthält, dann liege ich auf meiner Minimalgalerie.
Das war Satz 6, 4, der hier perfekt passt.
Also, wohlgemerkt im zweiten Fall, jede Wurzel, die X und U enthält, auch Y. So eine seltsame Zwischenversion unseres Satzes gezeigt. Wir haben gezeigt, wenn wir mit einer Kammer X und einem Residuum R starten und wenn wir uns dann irgendeine Kammer in R hernehmen, die möglichst nah an X ist, dann liegt die, oder dann kann die auf einer minimalen Galerie von X zu irgendwas im Residuum liegen. Es gibt dann eine minimale Galerie dadurch. So, und das werden wir jetzt verwenden, um zu zeigen, dass das Y eindeutig bestimmt ist. Wir zeigen den Satz also so ein bisschen um die Ecke rückwärts. Also, das Y ist eindeutig bestimmt. Und dazu verwenden wir, was wir bisher gemacht haben, und nehmen uns ein zweites Element her, was genauso nah dran ist. Das nennen wir Y'. So, wie kann man das, was wir jetzt schon gemacht haben, benutzen? Für Y' kann ich ja alles machen, was wir vorher für Y gemacht haben. Das hing ja nur davon ab, dass es möglichst nah dran war. Das heißt, dass ich auch für jede Kammer in R immer eine minimale Galerie von X dahin finden kann durch Y'. Genau das gleiche Argument. Ich habe jetzt also die Situation hier zweimal quasi gleich, einmal aus der Perspektive von Y und einmal aus der Perspektive von Y'. Zuerst wende ich das Resultat an mit Y' in der Rolle von U. Das ist jetzt also meine beliebige Residuumskammer, zu der ich hinlaufen möchte, mit einer minimalen Galerie durch Y. Kann ich machen. Ich kann aber auch die Perspektive tauschen und kann sagen, Y' ist meine Kammer, die nah dran ist, und Y ist die beliebige Kammer im Residuum. Dann kann ich mit einer minimalen Galerie von X zu Y laufen durch Y'. Und das gibt mir Informationen über die Abstände. Beziehungsweise von X zu Y' durch Y. Das heißt, der Abstand von X zu Y ist das gleiche wie der Abstand von X zu Y' plus Abstand von Y' zu Y. Aber genauso,
muss ich doch ein bisschen dahin wegwischen.
Aber genauso umgekehrt der Abstand von X zu Y' ist das gleiche wie der Abstand von X zu Y plus Abstand von Y zu Y'. Und Abstände sind ja symmetrisch, das heißt, hier steht zweimal dasselbe. mal. Ich kann einmal so laufen. Und einmal so. Und das geht nur, wenn. Genau. Das geht nur, wenn der Abstand von y zu y' 0 ist. Ansonsten können diese beiden Gleichungen nicht gleichzeitig stimmen. Okay, da ist jetzt so viel eingeflossen. Ich möchte noch mal kurz die wesentlichen Ideen wiederholen. Wir wollten eine, also zunächst mal wollten wir eine eindeutig bestimmte Kammer in R finden, die am nächsten dran ist an x. Das haben wir getan. Allerdings war das erst der letzte Schritt. Vorher haben wir uns überlegt, dass wenn ich irgendwas nehme, was möglichst nah dran ist, dass es dann immer eine minimale Galerie da durchgeht, gibt ins Residuum rein. Und wir haben das gemacht, indem wir Wurzeln benutzt haben. Und wie sich auswirkt, wenn Kammern in der gleichen Wurzel liegen oder in gegenüberliegenden Wurzeln, unter anderem indem wir die Faltung angewendet haben und was das dann mit Galerien macht. Das heißt, da ist jetzt schon viel, ich sag mal, Wurzeltheorie eingeflossen, die wir vorher entwickelt haben. Und da liegt jetzt eine Abbildung in der Luft, oder? Wenn ich ein festes Residuum habe, dann kann ich jetzt jeder Kammer diese eindeutig bestimmte, am nächsten dran liegende Kammer im Residuum zuweisen. So. Das ist die Projektion. Ich projiziere, das ist wirklich ganz anschaulich, auf das Residuum drauf. Ich nehme das, was am nächsten dran ist, und das ist eine eindeutig bestimmte Kammer. Also wird da sogar eine Abbildung draus. Schreiben wir das mal eben ordentlich hin. Eindeutig bestimmte nächstliegende Kammer aus R zuweisen. Hier unten ist jetzt meine Kammer x. Jetzt brauche ich noch ein Residuum. Da kann ich hier oben dieses Einfarbenresiduum R nehmen, was aus diesen beiden Kammern besteht und der einen Kante, die so kritzelig ist. Dann ist das Kritzelresiduum. Wie sieht jetzt die Projektionsabbildung aus für dieses Residuum? Können wir komplett beschreiben. Bei allem, was im Residuum drin liegt, ist die nächstliegende Kammer immer die Kammer selber, bei der ich gerade bin. Näher dran komme ich nicht. Und wenn ich etwas außerhalb habe, so wie hier zum Beispiel dieses x, dann gucke ich einfach, was ist am nächsten dran. Und hier sehe ich, es gibt hier eine Kammer mit Abstand 2, die linke. Die nehme ich, die ist näher dran als die andere. Also ist das die Projektion auf dieses Residuum von x. Und jetzt schauen wir noch mal kurz einfach nur mündlich die anderen Kammern an. Hier auf der linken Seite, da haben wir die gleiche Projektion, das da auch am nächsten dran. Wir sehen also, dass die Projektionsabbildung nicht injektiv ist. Hier, wenn ich von da loslaufe, dann ist die rechte Kammer näher dran, genauso von hier. Und damit habe ich die Abbildung vollständig erklärt. Ja? Ist ein bisschen geholfen, das noch einmal so konkret zu sehen? Schauen wir, was als nächstes passiert. Wir haben, ach genau, das kommt jetzt direkt. Sehr schön. Residuen sind konvex. Das ist länger 6, 6. Würde ich eigentlich genauso hinschreiben. Unter Voraussetzung 4, 2.
Ich wische erstmal und dann besprechen wir kurz, was das bedeutet und was wir also zeigen müssen.
Im Sinne der Graphentheorie. Das heißt also, dass der Teilgraph da konvex sein soll. Das ist das, was wir da behaupten. Und da ist einfach gemeint, dass wenn ich innerhalb des Residuums R zwei Kammern hernehme und dann eine minimale Galerie betrachte, von der einen zur anderen,
dass dann alle Kammern, die ich unterwegs durchlaufe, im Residuum R hängen. Das ist das, was sein. Und das ist ja schon irgendwie interessant, denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, machen wir es mal extrem. Wir haben sehr viele Farben und wir betrachten einen Rang zwei Residuen. Also so ein Kreis. Wenn ich da weit genug auseinander bin in diesem Kreis, dann kann da drin eine minimale Galerie ja durchaus ein ganzes Stück lang sein, so, ne? Also kann ja so bis zu einem halben Kreis lang sein. Und jetzt behaupten wir ernsthaft, dass es nicht kürzer geht. Das ist schon stark. Jetzt machen wir doch ein bisschen mehr Mutation. Nehmen wir uns mal den Typ her. Sein J, Residuum. Jetzt wollen wir uns Kammern angucken und minimale Galerien. Also nehmen wir es auch noch. Das alles hier, X und Y aus R. Von X nach Y, und zwar wohlgemerkt, irgendwo auf der Welt, in Sigma. Ich finde es immer noch erstaunlich, wenn ich mir das vorstelle, gerade mit diesen Kreisen, dann habe ich das Gefühl, wenn das minimale Galerien sind und man nicht irgendwie anders da hinkommt, dann ist da sehr viel Luft in diesem Kammersystem. Alles andere ist irgendwie weit weg, das ist alles sehr, es ist nicht so nah beieinander und so kompakt, wie man sich das sonst vielleicht vorstellen könnte. Ja. Okay, hier kommt die Idee. Nein, jetzt kommt. Also hier ist R. Ich meine es jetzt als Kreis, auch wenn es natürlich ein wesentlich komplexeres Residuum sein könnte, aber der Kreis ist das, wo ich finde, dass die Aussage am krassesten ist. So, jetzt habe ich hier also X und Y. Und ich finde, es sieht schon so aus, als könnte man hier irgendwie abkürzen. X und Y, und jetzt habe ich meine Galerie Gamma. Und der Witz ist, dass ich jetzt dass ich mir halt vorstelle, ich würde das Residuum verlassen, während ich die Galerie Gamma durchschreite. Das heißt, ich laufe da irgendwie lang und irgendwo zwischendurch bin ich halt mal raus. Das heißt, dann habe ich hier so, was auf meiner Galerie liegt. Wenn ich fingeristisch meine, dann so, U ist hier. Das ist aber ja so ein Kreis. Also bin ich jetzt außerhalb des Residuums, wenn ich mein U hier hinmale.
Und schon komme ich mit meinen künstlerischen Fähigkeiten an meine Grenzen. Hier ist jetzt Gamma, das soll also durchlaufen. Und gemeint ist, dass das Residuum wirklich nur der Kreis ist und das U außerhalb des Residuums liegt. Dann wird jetzt unsere Idee sein, die Projektionsabbildung zu benutzen. Es gibt nämlich eine Kammer, wo U ist, wie gesagt, außerhalb von R. So. Jetzt wenden wir Projektion an und sagen, naja, irgendwo im Residuum gibt es eine Kammer, die an U möglichst nah dran ist. Ich male mal hier sowas hin, Z. Und dann werden wir zeigen, dass es kürzer wäre, die Z zu laufen. So wird es laufen, wir benutzen die Projektion. So schon mal als Idee, wo wir hinwollen. Und jetzt schreibe ich mal ein bisschen was auf. Blablabla, wir überlegen uns das alle Kammern, die wir durchschreiten in R liegen, habe ich alles schon gesagt. Jetzt nehme ich mir irgendeine Kammer auf der Welt her, die nicht in R liegt. Ich vergesse erstmal kurz diese minimale Galerie. Durch die Projektion. So was gibt es. Das schreibe ich erstmal hin. Und Satz 6, 5 existiert eine minimale Galerie von. Wie wollte ich das machen? Von x nach. Von u nach x durch z. Und jetzt kommt wieder die Idee mit den Abständen. Wenn es eine minimale Galerie von u nach x durch z gibt, dann heißt das, dass der Abstand von u nach x sich schreiben lässt als Summe der Abstände von u nach z bzw. von z nach x. Was können wir da jetzt noch auswählen? Naja, das U kam ja nicht aus dem Residuum, richtig? Das heißt also, wenn ich jetzt projiziere auf das Residuum, dann kann die Kammer, die da rauskommt, nicht dieselbe sein. Man kann bei Projektion nur auch bei derselben Kammer landen, wenn man schon vorher im Residuum liegt. Ansonsten ist es eine andere Kammer. U und Z sind also verschieden. Insbesondere ist dieser Abstand, der hier steht, mindestens 1 und deswegen ist das, was hier steht, echt größer als der Abstand von x zu z. Genauso können wir jetzt das Ganze machen, nicht von u nach x, sondern von u nach y, aber auf der gleichen Idee, dass wir die Projektion benutzen. Und dann bekommen wir, dass der Abstand von y zu u größer ist als der Abstand von y zu z. Und das war das, was ich vorhin meinte. Also diese Idee, es würde schneller gehen, wenn man durch die Projektion läuft, das sehen wir jetzt. Wenn U auf einer minimalen Galerie läge, dann müssten sich halt die Abstände addieren. Aber was da rauskommt, kann nie minimal sein, denn es wäre kürzer durch Z zu laufen. Auf so einer minimalen Galerie liegen kann, dann heißt es ja umgekehrt, dass alles, was auf der minimalen Galerie liegt, aus einem Residuum R kommt. Und das heißt, dass es tatsächlich am kürzesten ist, durch das Residuum zu laufen. Ich finde das verblüffend. So, ich freue mich ein bisschen. Es kommt Lemma 6.7. Lemma 6.7 ist sehr technisch. Das behandelt die Frage, was eigentlich passiert, wenn wir Residuen betrachten zu verschiedenen Farbenmengen. Also Residuen verschiedener Typs. Die kleinste Situation, in der wir uns das vorstellen können, ist in der SYM 4, wo wir ja insgesamt drei Farben haben und wo wir deswegen, wenn wir interessante Residuen haben wollen, also solche mit Kreisen, wo wir dann drei verschiedene Möglichkeiten haben, zwei von den drei Farben auszuwählen, dann kann man sich ja immer angucken, was passiert, wenn man jetzt von diesen drei unterschiedlichen Typen von Residuen zwei gemeinsam betrachtet. Das gucken wir uns an. Dazu R und R', Residuen vom Typ J bzw. J'. Ich hatte gar kein Zeitgefühl. Ach so, ist noch voll. Zwei Residuen
und Residuen müssen sich nicht schneiden, aber sie können sich schneiden. In diesem Fall male ich hier jetzt auch mal hin. Hier ist so ein großes irgendwie.
Ah, Entschuldigung. Wenn ich jetzt wieder so Kreise male, dann hat man hier die Suggestion, dass hier vielleicht zwei Kammern sind, die dann genau den Schnitt bilden. Aber das ist natürlich keine gute Repräsentation dessen, wie es wirklich aussieht. Deswegen mache ich jetzt hier mal was Fächtes. Das wäre jetzt D. Ich möchte die Kammern betrachten, die in R und R' gleichzeitig liegen. Ich möchte also, das ist ja so eine Sache, wenn wir hier diese Buchstaben schreiben, dann sind das Mengen von Kammern, aber manchmal sind es auch Graphen. Induzierte Teilgraphen oder irgend sowas, und deswegen möchte ich daran lieber noch einmal mehr sagen, was ich meine. Wenn ich jetzt D schreibe, D wie Durchschnitt, dann meine ich damit die Menge der Kammern, die gleichzeitig in R und in R' liegen. Ist das nicht. Und das ist der Fall, den wir uns angucken. Wenn der Schnitt nicht leer ist, dann behaupte ich, dass der davon erzeugte Teilgraph selber auch ein Residuum ist. Und wir kennen auch den Typ. Der Typ ist nämlich genau der Durchschnitt der Typen J und J'. Insbesondere ist dann der Durchschnitt der Farbenmengen halt auch nicht leer. Das folgt dann nicht. Thank you. kommt. Projektion auf R ist dann das gleiche wie Projektion auf D. Wende kann man aus R' betrachten. Und umgekehrt. Heißt also, dass wenn man in unserem Kammernsystem eine Situation hat, die wir einschränken können auf sowas innerhalb von Residuen, dass wir dann manchmal Dinge vereinfachen können zu Residuen mit weniger Farben. Hier würde es also bedeuten, dass wenn ich jetzt, also anschaulich ist es wieder total klar, wenn ich hier in R' unterwegs bin und ich projiziere auf R, dann ist dasselbe, als wenn ich auf D projiziere. Und genauso aus der Perspektive von R, wenn ich hier auf R' projiziere, ist dasselbe, als wenn ich auf D projiziere. Für alle. Genau, das kann ich nicht so pauschal beschreiben, sondern da muss ich genau sein. Für alle aus R' ist die Projektion auf R von U das gleiche wie die Projektion auf D von U und entsprechend umgekehrt. Das zeige ich nicht, aber es ist sinnvoll, vielleicht ein bisschen schreiben. Für alle V aus R ist die Projektion auf R' von V. Das heißt, dass die Situation aus beiden Richtungen gleich aussieht,
wenn wir auf die Projektion gucken. Und das Bild vielleicht. Entschuldigung, zur Orientierung. Oh, gar nicht schlecht.
So kalt. Ja, wie zeigen wir dann erstmal, dass der Teilgraph ein Residuum ist? Residuen waren ja Zusammenhangskomponenten für Zusammenhang, der nur gewisse Farben berücksichtigt, oder vielleicht formulieren wir es nochmal mit Hilfe einer Äquivalenzrelation. Wir haben J-Zusammenhang. J-Zusammenhänge zu sein definieren Äquivalenzrelationen und die Klassen sind dann genau die J-Residuen. Genauso haben wir das einmal jetzt für J'. Und so kommen dann R und R' in die Welt. R ist eine Äquivalenzklasse für die Relation J-Zusammenhänge zu sein und R' ist eine Äquivalenzklasse für die Relation J'-Zusammenhänge zu sein. Wenn wir in dieser Sprache bleiben, dann können wir uns überlegen, was wir für D zeigen wollen. Nämlich, dass D, ja, der erzeugte Teilgraph, das heißt, wir gucken Kanten an, bla bla bla, dass das selbst auch wieder eine Klasse ist. Und dann müssten wir jetzt eine Relation finden, die dazu passt. Und da wäre mein Vorschlag, dass wir uns J geschnitten J'-Zusammenhang angucken und schauen, dass das eine Äquivalenzrelation ist und dass D dazu eine Klasse ist. Dann hätten wir das. Ja gut, da J geschnitten J' einfach auch wieder nur eine Farbenmenge ist, kann man natürlich den entsprechenden Zusammenhang definieren und kommt auf eine Äquivalenzrelation. Das haben wir ja allgemein gemacht. Und wenn wir jetzt Zusammenhang angucken, also verbunden sein mit Kanten, die Farben aus J geschnitten J' haben, dann können wir das am besten machen, indem wir konkrete Kammern hernehmen und Galerien angucken. So fangen wir also an. D ist nicht leer. Nach Voraussetzung hier. Das heißt, da gibt es irgendwas und wenn da irgendwas ist, dann können wir uns auch Galerien angucken. Und so beginnen wir. Ich wollte den Hintergrund einmal sagen, damit klar ist, warum wir jetzt so anfangen. Und jetzt fange ich einfach an mit einer minimalen Galerie. Vielleicht gibt es einen Spezialfall, den ich übersehen habe. Was wäre, wenn D nur aus genau einer Kammer bestünde? Der Spezialfall ist leider nicht ausgeschlossen. X und Y dürfen gleich sein. Die minimale Galerie wäre dann einfach die leere Galerie. Wir brauchen keine Farbe. Gibt es also vielleicht doch einen Spezialfall, wo
D nicht leer ist, aber wo J geschnittener Strich leer ist, das könnte sein. Kurz überlegen, ob ich ein konkretes Beispiel im Kopf habe. Das rattert da jetzt. Aber hier soweit ist es noch nicht ausgeschlossen. Hier in Kammern dürfen gleich sein. Die minimale Galerie darf die leere Galerie sein. Und wir gucken gleich mal, ob ich einen speziellen Anwendungsrahmen aufschreiben muss. Wenn ich innerhalb von D rumlaufe, dann bin ich einerseits innerhalb von R unterwegs, bei den Teilmengen von R ist, und ich bin auch innerhalb von R' unterwegs, weil die Teilmenge von R' ist. Und wenn wir an den erzeugten Teilraum denken, also wenn wir Kanten mit im Hinterkopf haben, dann denken wir jetzt also an Kanten in R und Kanten in R'. Kanten in R haben nur Farben, die aus J kommen, und Kanten in R' haben nur Farben, die aus J' kommen. In dem Moment, wo ich also Kanten betrachte, die ich in R und in R' sehe, müssen die Farben, die ich da betrachte, aus J geschnitten in R' kommen. Ansonsten würde ich diese Farben da nicht sehen. Woher weiß ich denn, dass ich bei den Kanten, die ich da benutze, die ganze Zeit innerhalb von R und innerhalb von R' rumlaufe? Na, das war das Lemma von davor. Residuen sind konvex. Wenn ich also jetzt meine Galerie Gamma angucke, dann laufe ich von X nach Y und ich laufe einerseits innerhalb von R, weil R konvex ist. Ich laufe andererseits innerhalb von R', weil R' konvex ist. Und deswegen muss ich all diese Kanten unterwegs in R und R' sehen. Und deswegen müssen die Farben aus J geschnitten in R' kommen. Sobald also die Galerie Länge mindestens 1 hat, kommt da auch wirklich eine Farbe vor. Der einzige Fall, wo die Farbenmenge leer sein kann, ist der, wo ich da überhaupt nur eine Kammer finde, in D. Und das ist ein Spezialfall, der, denke ich, vorkommen kann. Ich müsste kurz drüber nachdenken, wie man das genau was hält. Aber ich denke, das ist geht. Mit anderen Worten, X und Y sind J geschnitten J' verbunden. Und das heißt, dass D, wenn ich D als Teilgraph auffasse, wenn ich mir also nicht nur die Kammern angucke, sondern auch D, die Kanten, dass ich dann da schon mal einen Teilgraph eines J geschnittenen J'-Residuums erzeuge. Ich weiß jetzt noch nicht, dass ich selber ein solches Residuum bin. Das Residuum könnte größer sein, aber ich liege zumindest drin. Also liegt die zumindest schon in einem. Wollen wir dem mal einen Namen geben? Ich nenne vielleicht den Durchschnitt mal J0. In einem, genau, ich nenne den Durchschnitt J-Geschnitten J0, damit ich das nicht immer schreiben muss. Das heißt, die liegt in einem J0-Residuum. Wie gesagt, alle Kammern in D sind untereinander J0 verbunden und das bedeutet, wir sind in so einem Residuum enthalten. Jetzt ist noch die Frage, warum da nicht noch mehr? Ja, wie machen wir das? Wir haben jetzt quasi eine Inklusion. Wenn wir jetzt das Residuum in einem J0-Residuum. Ha, ich nenne es R0. R0 zur Farbe, Farbenmenge J0. Jetzt liegt die da drin und umgekehrt wollen wir also noch sehen, dass alles, was in dem entsprechenden J0-Residuum R0 liegt, schon in D liegt. Sei also meinetwegen Z aus. Wir sehen, dass Z in D liegt und wir wissen, dass Z mit X verbunden ist, denn X kommt aus D, D ist eine Teilmenge von R0 und R0 ist eine J0-Zusammenhangskomponente, also ist alles da drin J0 verbunden und dementsprechend sind X und Z auch J0 verbunden. Z laufen, Mit einer Galerie, bei der die Kanten, die ich durchschreite, Farben haben, die aus J0 kommen.
Dann überlegen wir gleich mal weiter, was das bedeutet. Was war nochmal J0? J0 war der Durchschnitt der Farben in J und J'. Und jetzt drösel ich wirklich beides einmal auf. J0 liegt in J. Jede Farbe, die ich benutze, wenn ich J0-Verbundenheit sehe, kommt also aus J. Oder in anderen Worten, alles, was J0 verbunden ist, ist auch J verbunden. X und Z sind also J verbunden. Sie liegen in der gleichen J-Verbundenseins-Zusammenhangskomponente. Da X aus D kommt und D in R liegt, muss es also die Zusammenhangskomponente sein, die zum, also muss es die, muss es die eindeutig bestimmte Zusammenhangskomponente sein, bezüglich J verbunden sein, die X enthält. Und das war schon R. Also die Z in R. Jetzt das gleiche aus der Perspektive von J'. J0 ist ja auch eine Teilmenge von J'. Das heißt, ich bin J' verbunden. Aber alles, was zu X verbunden ist mit Farben aus J', liegt in der eindeutig bestimmten J'-Zusammenhangskomponente, die X enthält. Und das war schon R'. Wir verwenden ja also die ganze Zeit, dass dieses Verbundensein Äquivalenzrelationen definiert und dass man dann Klassen hat und dass jedes Element immer nur genau eine Klasse liegen kann. Das spielt hier die ganze Zeit eine Rolle. Wir haben also insgesamt herausgefunden, dass Z wegen dieses Verbundenseins zu X einerseits in R liegt und andererseits in R'. Das ist eine Kammer, also liegt es in dieser Durchschnittsmenge von Kammer D. Aha, das heißt Z liegt in D.
Und das war's.
Null verbunden. Also auch J beziehungsweise J' verbunden und daraus folgt Z und R und das D. Okay, also haben wir gezeigt, dass D tatsächlich eine oder dass der erzeugte Teilgraph tatsächlich ein Residuum ist, und zwar für die Farbenmenge J geschnitten J'. Als es wie behauptet, es fehlt noch das, was unten steht, mit den Projektionen.
Und da zeige ich auch noch die eine Aussage.
Dafür nehme ich mir jetzt also, was macht man? Ich nehme mal die obere, das heißt, ich fange an mit einem Element aus R'. Und dann gucke ich mir an, was passiert, wenn ich was ist hier die Idee? Es ist wieder mit minimalen Galerien. Wenn ich mir die Projektion auf R von U angucke, dann ist ja die Idee, dass ich da durchlaufen kann mit einer minimalen Galerie, wenn ich irgendwie in R hinein möchte. Wenn ich nach D hineingehe, dann laufe ich ja insbesondere in R hinein. Ich schreibe meine minimale Galerie hin. Das nächste aus D. Dann liegt X insbesondere in R. Das heißt also, dass wenn ich jetzt mit einer minimalen Galerie starte bei U, dass ich dann dahin laufen kann, und jetzt kann ich halt die Perspektive der beiden Residuen einnehmen. Ich kann wahlweise durch die Projektion auf D laufen oder durch die Projektion auf R, je nachdem, ob ich gucke, ob ich die Perspektive einnehme, dass X im Residuum D liegt oder im Residuum R. Und ich nehme jetzt erstmal die Perspektive des Residuums R ein und verwende Satz 6,5, also den Satz, der überhaupt die Projektion vorbereitet hat. Es existiert eine minimale Galerie von U nach X durch die Kammerprojektion von U auf R. Von U nach X. Durch diese Kammer. Das ist die Kammer, von der ich gerne zeigen möchte, dass sie die gleiche ist wie die Projektion von U auf D. Und dazu schaue ich mir die minimale Galerie an. in dem. Und ich habe jetzt verwendet, dass X in R liegt. Deswegen komme ich hier durch die Projektion. Deswegen steht hier R. Ach so, genau. X liegt ja in D nach Wahl. Und D ist ja auch eine Teilmenge von R'. X liegt also auch in R'. Und wir laufen dann hier mit einer minimalen Galerie von einer Kammer in R', nämlich U, zu einer Kammer in R', nämlich X. Und minimale Galerien zwischen Kammern in gleichen Residuen müssen da komplett drin liegen, denn Residuen sind konvex. Hier verwende ich also das R' konvex aus. Und das ist der Grund, warum die Projektion von U auf R gleichzeitig in R' liegt, das heißt, sie liegt in D und dann muss es dasselbe sein wie die Projektion auf D. So macht man das auch aus der anderen Perspektive. Dann haben wir jetzt also Möglichkeiten, mit Residuen von verschiedenen Typen gleichzeitig zu arbeiten. Und jetzt will ich, was ich wegwische. Sammeln wir noch mal kurz, was wir haben. Nach dem ganzen Vorgeplänkel, wie das überhaupt ist mit Kammersystemen und minimalen Galerien und so, hatten wir das Konzept von Wurzeln und da haben wir jetzt viel zugemacht. Wurzeln, gegenüberliegende Wurzeln, Mauern, minimale Galerien, Wurzeln sind konvex. Jetzt haben wir noch Residuen mit reingebracht und haben gesehen, dass die auch konvex sind. Wir haben Möglichkeiten, denen zu manipulieren. Wir können falten, wir können projizieren. Wir können auf tausend Arten minimale Galerien finden mit irgendwelchen Eigenschaften. Da haben wir jetzt echt viel gemacht. Eine Frage ist noch offen und das ist eigentlich das letzte richtige Zwischenziel, auf das ich noch so hinarbeiten möchte in dieser Vorlesung, bevor ich danach einfach noch so ein bisschen interessantes Zeug mache, hoffentlich, oder Wünsche erfülle. Ich möchte gerne verstehen, wann sich die Dinge überlegen. So, das haben wir irgendwie noch nicht. Wir haben so eine Idee davon, innerhalb von Residuen können wir da sicherlich was machen, das ist ja auch so schön anschaulich, gerade bei zwei Residuen, aber so richtig? Nee. Wie können eigentlich innerhalb unseres schönen zusammenhängenden Kammernsystems Dinge möglichst weit weg voneinander sein? Und was bedeutet das? Dazu befassen wir uns nochmal mit reduzierten Wörtern. In
Kapitel 7 heißt deswegen.
Also jetzt nochmal an ganz viel Kram und bereiten technisch das ein oder andere vor, bevor wir dann im nächsten Kapitel uns wirklich mit gegenüberliegenden Dingen beschäftigen. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, schlage ich vor, dass wir jetzt einen kleinen Satz beweisen und uns, na, mal gucken, ob wir ihn ganz beweisen oder ob ich nur die Fallunterscheidung motiviere und dann steigen wir ein. Aber dann erinnern wir uns an die ganzen Konzepte, kommen dann wieder rein und können dann den Faden nächste Woche aufnehmen. Die Idee ist jetzt nochmal sehr genau, den Zusammenhang zu verstehen zwischen minimalen Galerien und den Typen und den entsprechenden Wörtern. Die Typen sind ja Wörter und was dann die Wörter für Eigenschaften haben. Wir hatten dieses ganze Coxeter-Äquivalenz-Zeug und so. Und all das haben wir jetzt aber leider nicht benutzt. Wir müssen uns also erstmal erinnern. Satz 7.1. Alles in der Erinnerung. Und voraus 7.4.2. Sigma und wir nehmen uns zwei minimale Galerien her,
Der Typ einer Galerie war das Wort, das aus den Farben entsteht, wenn man die Farben der Kanten da so lang läuft, wenn man die da so lang läuft. Dann behaupte ich, dass die beiden Wörter koxetalequivalent sind. Umformungen sind erlaubt. Ich fange mit einem Wort an und dann kann ich da zum Beispiel einen doppelten Buchstaben einfügen irgendwo. Oder ich kann, wenn ich einen doppelten Buchstaben sehe, den wegstreichen. Und die andere Umformung, die ich noch machen darf, ist, dass wenn ich da irgendwo ein Wort sehe von Typ PIJ, ich wiederhole gleich, was das ist, dass ich das dann ersetzen darf durch PJI. Und PIJ, das waren diese Wörter, die entstehen, wenn man an eine Rang-2-Residuum denkt und wenn man da einen halben Kreis abläuft. Das, wenn man da so lang läuft und dann den Typ hinschreibt, da entsteht genauso ein Wort PIJ. Und dann gibt es immer dazu noch so ein Wort PJI, wo ich halt genau andersrum laufe. Und anschaulich habe ich da ein Rang-2-Residuum, also so einen Kreis, der mit dem 2 mal MIJ. MIJ ist der entsprechende Parameter aus der Präsentation. Und da starte ich und wenn ich PJ lang laufe, laufe ich halt die eine Richtung einen halben Kreis und bei PJI die andere Richtung einen halben Kreis. Koxetalequivalent zu sein heißt, dass das eine Wort aus dem anderen entsteht, indem man beliebig endlich viele von den gerade genannten Umformen macht. Wir behaupten ja also, dass wenn wir zwei verschiedene minimale Galerien sehen, von einer Kammer zur anderen, dass dann die Typen sich nicht sehr unterscheiden können im Sinne von, die Typen sind koxetalequivalent. Und nach allem, was wir bisher gesehen haben, ist es, glaube ich, überhaupt nicht überraschend, aber ich glaube, es stand noch nie so da.
Zitiere. Und
werden auch durchaus ein bisschen arbeiten müssen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es gibt mehrere Stellen, wo man das gut unterbrechen kann. Und natürlich mal ein Bild oder zwei. Hier laufe ich so lange mit Gamma. Hier laufe ich so lange mit Gamma-Strich. Beides minimale Galerien. Und wir werden den Beweis so aufsetzen, dass wir Induktion machen über den Abstand. Na, wenn die Induktion gleich sind, ist langweilig. Wenn die Abstand 1 haben, ist auch langweilig. Denn minimale Galerie heißt dann ja, ich laufe die eine Kante lang, die es gibt. Okay, was soll da schon passieren? So, dann kommt Induktion. Das heißt, man muss jetzt irgendwie aus dieser Situation, in der wir sind, zu kürzeren Galerien kommen. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt eine Kammer finden, die, sagen wir mal, in meiner Perspektive ist, dass ich bei x starte. Dann brauche ich jetzt irgendwas, was ein näher dran ist, oder noch näher dran, an x. Und minimale Galerien dahin und Typen dazu, sodass alles so ist wie in unserem Satz, aber halt mindestens einen kürzer. Und dann kriege ich von diesen kürzeren Galerien raus, dass deren Typen koxetalequivalent sind und muss dann aber noch schließen, dass es dann für die längeren auch gilt. Also es ist schon ein bisschen was zu tun, wenn wir jetzt mal gucken. Und die Idee wird sein, dass wir uns Nachbarn von y hernehmen, z und z', die halt ein näher dran sind, das heißt, hier habe ich so ein Z und da habe ich so ein Z'.
dann kriege ich Galerien dahin, indem ich bei Gamma und Gamma Strich einfach das letzte Stückchen vergesse. Dann habe ich hier so ein. Ich kann aber auch einfach so nach minimalen Galerien von x dahin gucken, einmal von x zu z und einmal von x zu z Strich. Da weiß ich, dass sie dann auch einen kürzer sind. Und was ich noch weiß, ist, dass z und z Strich Nachbarn von y sind. Und das heißt, da sind dann Farben zu. Wir haben ja immer so eine Kante und eine entsprechende Farbe dazu. Nennen wir die mal i und j, die Farbe. So, wenn ich mir das angucke, dann gibt es einen offensichtlichen, einfachen Fall. Es könnte nämlich sein, dass i gleich j ist und dass dieser Nachbar hier der gleiche ist. Und dann laufe ich da vorher schon zusammen und habe da kürzere Galerien und super. Und es ist klar, dass mehr zu tun ist, wenn i und j verschieden sind. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt einmal alles aufsetzen mit ordentlicher Notation und dass wir uns dann diesen ersten Fall, bei dem ich gerade so schon gesehen habe, ja, alles klar, dass es einfach ist, dass wir den behandeln und dann steigen wir beim nächsten Mal da wieder ein und machen den anderen Fall. Schön. Notation. Erstmal machen wir die Notation über den Abstand. Und ich behaupte mal, wenn der Abstand unter 1 ist, dann ist alles klar. Und das ist dann auch unser Induktionsanfang. Ja, dann sei also alles richtig für kürzere minimale Galerien zwischen irgendwelchen, aber gleichen Kammern. Und dann muss ich irgendwie bei den Wörtern, die ich da habe, bei den Typen F und F', irgendwie sagen, naja, da gibt es ja so einen letzten Buchstaben, bei F soll der dann halt I heißen und dann gibt es da diesen entsprechenden Nachbarn und durch den muss ich dann ja laufen bei der Galerie, weil Y nur einen eindeutig bestimmten I-Nachbarn hat. Das heißt, wenn I der letzte Buchstabe ist, dann muss ich vorher durch diesen eindeutig bestimmten I-Nachbarn gelaufen. So, und deswegen habe ich ja dieses Zettel, deswegen ist es eindeutig bestimmt. Und genauso beim Typ F', da habe ich auch irgendeinen letzten Buchstaben, nennen wir ihn J, und einen eindeutig bestimmten Y-Nachbarn mit Kantenfarbe J, durch den ich dann laufen muss, bei der Galerie Gamma', und den nenne ich Z'. Die ganze Eindeutigkeit möchte ich nicht mit hinschreiben, das steckt ja alles in unserem Kammernsystem mit drin. Bis Z und dann noch der Buchstabe I. Sagen wir also G', Wörter, die unseren Farben, die Menge dieser Wörter, die haben wir MI genannt. Und hier G' sei bezogen, dass ich F schreiben kann als GI und F' als G'. Und dann, das kann ich ja auch schon mal. Ich habe das nicht zu Ende gesagt. Nächste Woche muss ich das meiste davon ja nochmal anschreiben. Aber gut. Oder vielleicht meine ich nur das Bild. Da haben die ganze Situation ja schon. Aufgrund der Abstände ist jetzt die Teilgalerie, die ich erhalte, wenn ich von X loslaufe und Gamma entlang laufe, aber bei Z stoppe, minimal von X nach Z. Und diese Teilgalerie, die nenne ich Gamma 1 und ich kenne auch den Typ, der Typ ist nämlich G, genauso ist das hier alles gewählt. Und auf der anderen Seite kann ich das auch machen. Das heißt, das schreibe ich jetzt ab. Die Teilgalerie Gamma 1' von Gamma' von links nach Z' hat Typ G' und ist auch minimal. So, jetzt haben wir ganz viel Kram, mit dem wir arbeiten können.
Und der erste Fall ist der,
dass Z gleich Z' ist. Das heißt, I ist gleich J, dann muss Z gleich Z' sein, wieder wegen unseres dünnen Kammernsystems. Ja, dann muss. Na, dann ist unser Bild ja in Wirklichkeit so, dass man hier diesen Nachbarn Z hat. Und Gamma und Gamma' treffen sich da und laufen dann die letzte Kante gemeinsam. Dann sind wir per Nullsum fertig. Denn die Teilgalerien, die wir von x zu z laufen, sind ein kürzer, sind minimale Galerien und jetzt sind ja wieder Anfangs- und Endkammer gleich. Z ist ja Z'. Das heißt, da haben wir die Voraussetzung des Satzes und dann sind die beiden Typen, G und G', Coxeteil-Äquivalent. Und dann hängen wir halt hinten noch ein I dran und dann sind die auch Coxeteil-Äquivalent. Da ist dann also per Induktion alles fertig. So, da hören wir auf. Aber nicht ohne, dass ich Sie neugierig mache auf das, was im zweiten Fall passiert. Zweiter Fall, die wir uns verschieben. Dann gehört dazu ja so ein IJ-Residuum, also so ein Kreis, der ist hier irgendwo jetzt auf der Welt. Und ich stelle mir das so vor, dass man hier so ein Stück von diesem Kreis sieht. Weil man nämlich hier Z hat, dann den I-Nachbarn Y, dann den J-Nachbarn Z' und dann hat Z' halt wieder irgendein I-Nachbar und Z hat wieder irgendein J-Nachbar. Das heißt, wir sehen hier so den Rand von so einem Kreis. Das ist unser J-Residuum R, das wir uns angucken werden. Und wo ein Residuum ist, das ist auch eine Projektion. Dann wird es also losgehen, dass wir dann weiter Galerien basteln, projizieren und irgendwie versuchen, eine Situation herzustellen, wo wir wieder irgendwo eine gleiche Kammer haben, also x und die gleiche Kammer am Ende und wieder kürzer als vorher, sodass wir wieder nichts mehr haben. Ja, das wird die Idee. Nächste Woche. Okay, bis dann, unterbrechen.